Ich staune immer wieder, wie so vieles zusammenpasst, obwohl wir es gar nicht angesprochen haben. Also die Musik, die hat so vieles aufgenommen, was dann in der Predigt wird kommen. Danke vielmals, wer auch immer das ausgesucht hat. Es hat einfach gepasst. Es ist super gewesen. Es ist der Heilige Geist. Und Lücke, dass du in der Einleitung einfach nochmal den jüngeren und den älteren Sohn genommen hast, das ist der Hammer, oder? Ich habe immer gedacht, Mann, wie soll ich jetzt die Einleitung machen? Ich würde lieber immer gerade so voll einsteigen. Das ist jetzt auch erledigt. Danke vielmals. So kann ich gerade durchstarten. Wenn irgendjemand das Bild noch haben will, mit hinten drauf das Gleichnis, liegt es noch hinten auf, kann man auch zwischendrin holen oder halt dann mit heine, sonst werden die halt fortgeschmissen. Okay. Der Mittelpunkt vom Gemälde vom Rembrandt und auch der Mittelpunkt vom Gleichnis, wo Jesus erzählt hat, ist der Vater. Wegen dem nenne ich selber das Gleichnis eigentlich eher das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Weil selten, wenn überhaupt einmal, ist Gottes unglaubliche Liebe so ergreifend, in ergreifender Weise dargestellt worden, wie vom Rembrandt. Und Mitte von dem Vater sind auf dem Rembrandt seinem Bild die Hände vom Vater. Auf sie alles ist das Licht gebündelt. Auf die Hände vom Vater sind die Augen von der Umstehenden gebündelt. Und in deiner Hand ist das Erbarmen vom Vater verkörpert. In deiner Hand kommt eigentlich die Vergebung, Versöhnung und Heilung zusammen. Und durch sie, durch die Hand, findet der erschöpfte Sohn und eigentlich der müde Vater findet Ruhe. Der Rembrandt hat übrigens gern alte oder blinde Menschen gemalt. Und auch da erkennen wir fast, wie der erblindete Vater, der mit seiner Hand der jüngere Sohn eher mit den inneren Augen so anschaut und betastet. Es ist eigentlich das Erbarmen über das Verlorensein von allen Männern und Frauen von allen Zeiten, die sich entschieden haben, das Zuhause zu verlassen und früher oder später in Angst und Todesangst und Todesnot fallen, wie der jüngere Sohn. Das Herz vom Vater ist von so einer unendlichen Sehnsucht, seine Kinder heimzubringen. Er hätte sicher den Sohn gern gewarnt davor, das Glück anderswo zu suchen als daheim. Vielleicht kennen wir das als Vater und Mutter. Aber seine Liebe zwingt nicht, sie nötigt nicht, sie zerrt nicht, sie stoßt nicht. Er möchte, dass seine Kinder sich frei entscheiden können, zu lieben. Er leidet unaussprechlich, wenn seine Kinder ihn nur mit der Lippe ehren, während ihr Herz weit fort ist, wie der ältere Sohn. Die einzige, und da muss ich euch überraschen, die ganze Predigt wird einen anderen Vater darstellen, als ihr gesagt habt. Also nicht, es wird das alles einbeziehen, sagen wir so. Die einzige Autorität, die der Vater in Anspruch nimmt, ist die Autorität vom Verbarmen. Und das ist der Gott, ich sage euch, ich habe nie in all meiner Zeit nie so viel brüllt beim Predigt vorbereiten wie in dieser Trilogie. Das ist der Gott, an den möchte ich glauben und an keinen anderen. Ich fange jetzt meine Runde hier an. Wenn ich wieder an der Kanzel bin, haben das rum. Ich habe 3 Punkte. Ah ja, das Ding sollte man auch machen. Hä? Was? 3 Punkte. Der Vater heißt willkommen, heißt mein erster Punkt. Wenn wir nochmal die Hände anschauen, dann sehen wir eigentlich zwei verschiedene Hände. Die linke Hand, also wenn man vom Vater aus schaut, die linke Hand ist kräftig und muskulös. Die Finger sind gespreizt und kräftig. Man meint sogar, einen gewissen Druck vom Daumenherz zu spüren. Die Hand scheint zu halten, eine kräftige Hand. Die rechte Hand ist eher feingliedrig, sanft und zärtlich. Sie wirkt fast ein bisschen elegant. Es ist die Hand von einer Mutter. Der Vater ist also nicht nur der Patriarch, er ist Vater und Mutter. Wie es in Jesaja 66, Vers 13 heißt, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Dann ist da, ich glaube, müsst du nochmal. Dann ist da der große rote Umhang mit seiner warmen Farbe und seinem bogenartigen Form ist es wie ein Ort vom Willkommen. Es ist wie ein Zelt, wo man nach langem Wandern ein bisschen ausruhen kann. Es kommt einem aber auch noch etwas anderes in den Sinn, wenn man den Umhang sieht. Es sind wie die Flügel von einer Vogelmutter. Und ich bin erinnert an das Wort, an das Bild von Jesus, wo er brüllt hat und gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln unter meinen Flügeln, wenn Henne ihre Küken sammelt. Aber ihr habt nicht wollen. Gott haltet mich. Sicher, so wie eine Henne ihre Küken unter die Fittich nimmt und sie geborgen haltet. Aber er lässt auch frei. Und das verursacht Herzeleid. Ihm, Gott, verursacht das Herzeleid, wenn sie gönnt. Die Freude ist nämlich erst vollkommen, wenn alle daheim sind und alle um den Tisch sitzen, wo bereitet ist für sie. Könnt ihr euch als Vater, Mutter auch da drin finden? Es ist einfach schön, wenn der große 2-Meter-Tisch voll ist mit der Family. Dann ist einfach alles gut. Und das ist eben der Zwiespalt vom älteren Sohn, da haben wir ihn nochmal, wo ja der Rembrandt im gewissen Abstand malt, auch zu deiner Hand, zum Vater. Das ist der Zwiespalt vom älteren Sohn, wo sich immer wieder überlegt, soll er die Einladung vom Vater annehmen oder ablehnen? Soll er sich wagen, so geliebt zu werden vom Vater, wie der Vater das gern hätte? Oder soll er darauf bestehen, dass der Vater ihn so zu lieben hat, wie er das will? Der Zwiespalt heisst auch vom älteren Sohn, soll er auch abknünle? Oder soll er stehen bleiben? Der ältere Bruder kann nicht begreifen, dass das Herz vom Vater nicht eingeteilt ist in ein mehr oder weniger Liebe. Vielleicht liegt es auch daran, dass Fest schon im Gang ist, wo er kommt, heimkommt, oder? Die Feste schon, da ist schon Musik und Tanz. Und vielleicht denkt er auch, ja, das ist ein Zeichen, oder? Der Vater hat da Hallo drin, oder wie heisst es auf Zürichdeutsch, Winnie, du hast mir doch so ein schönes Wort gesagt. Nicht Hallo drin, gell? Weisst du nicht mehr? Okay, egal. Der Vater hat offenbar den Hallo-Tri mehr lieb als mich, oder? Er hat immer den älteren Sohn, das ist übrigens auch ja so ein Zeichen vom älteren Sohn, das mehr oder weniger, das Vergleichen, das, ja, ist der andere mehr wert als ich? Und das ist auch für uns nicht leicht zu begreifen in einer Welt, wo ständig Menschen vergleichen, sich als mehr oder weniger taxieren. Und du kennst das ja auch, ich kenne das auch. Die Menschen tun immer vergleichen, mehr oder weniger intelligent, mehr oder weniger attraktiv, mehr oder weniger erfolgreich. Und das ist nicht leicht, wirklich an eine Liebe zu glauben, wo es nicht gleich macht. Wegen dem taxieren wir Gott ja auch immer so ein, oder? Mehr oder weniger. In dieser Welt, wo ich aufgewachsen bin, ist die Welt so voller Noten, Bewertungen und Statistiken. Ich nehme an, eure Welt auch. Dass ich ständig versuche herauszufinden, wo ist meine Position im Vergleich zu anderen. Und ich hasse das. Zutiefst. Unser Gott vergleicht nicht. Er hat keine Anzeigetafel, auf der Plus- und Minuspunkte von meinem Leben ständig abzulesen sind. Denkt ihr das auch manchmal? Er hat im Himmel so eine Anzeigetafel. Je nachdem, was ich sage und mache, bin ich wieder ein bisschen im Plus, wieder ein bisschen im Minus. So ein Quark. Gott ist grosszügig. Ich mag mich an den Abendgottesdienst erinnern, wo der Joel Bettler das Thema hatte, Grosszügigkeit. Gott ist grosszügig. Das ist seine Weise zu denken. Und wo ich das vorbereitet habe, ich denke, ein Beispiel ist ja zum Beispiel ein Gleichnis, wo Jesus mal erzählt hat von diesen Arbeitern im Weinberg. Mögt ihr euch erinnern? Die einen arbeiten den ganzen Tag, die anderen nur eine Stunde. Und alle kriegen es gleich. Jetzt müsst ihr überlegen, kennst du das auch, dass du denkst, so ungerecht, so voll unfair? Oder die einen reissen sich schier etwas auf den ganzen Tag und kriegen es gleich wie der, der halb erst. Ich habe lang so gedacht. Lang. Man kann das auch umdrüllen und sagen: Wow, was für ein grosszügiger Herr. Der kriegt es gleich wie ich, auch wenn sie nur eine Stunde geschafft haben. Mann, das ist unglaublich. Gott ist grosszügig. Ihr denkt, wisst ihr, dass der Vater zum Sohn gesagt hat, wie kannst du nur so neidisch denken, weil ich gnädig bin? Und das Herz vom Vater, über das besteht ja kein Zweifel, er geht raus. Er will seine Söhne, so verschieden sie auch sind, an seinem Tisch haben. Er ist nicht der Patriarch, wo der Hai sitzt am großen Tisch, sich nicht von der Stelle rührt und erwartet, dass seine Kinder zu ihm kommen, sich für ihr Fehlverhalten entschuldigen, um Verzeihung bitten und versprechen, ich mache es nie mehr. Im Gegenteil, er verlässt das Haus, er rennt ihnen entgegen, er kennt keine Würde, also er stopft sich ja da sein langes Gewand hin, dass er besser rennen kann. So ist Gott. Er haltet sich nicht so lange auf bei Entschuldigungen und Beteuerungen und dass sie sagen, ich will mich bessern. Er will, dass sie um seinen reich deckten Tisch umsitzen. Zweite, der Vater ladet zu seinem Fest. Es heißt, der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Kleid heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße, holt das Mastkalb und schlachtet es, Wir wollen essen und fröhlich feiern, denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu feiern. Es ist offenbar keine arme Bursfamilie gewesen, in die der Sohn zurückgekommen ist, sondern alles deutet darauf hin, dass es ein reicher Bur gewesen ist. Das Allerbeste muss dem Sohn gegeben werden: Kleider, Schuhe, Ring, Mastkalb. Und der Sohn wird wieder in seine Vollehr und das Erb eingesetzt. Der Vater verzeiht unverzüglich und lässt den Sohn gar nicht die Länge von seinem Geständnis, das er vorbereitet hat, gar nicht richtig zu Ende sagen. Er kommt das Kleid von der Ehe über, der Ring vom Erb und das Schuhwerk vom Ansehen. Also Schuhe ist damals wichtig gewesen. Ich kenne das auch noch von unserem Dorf. Kinder, die barfuß gelaufen sind, hat meine Mutter immer gesagt, weißt du, die sind nicht so reich, die haben keine Schuhe. Wegen dem, das ist jetzt so eine Seitenbemerkung, wegen dem war für uns das erste Mal im Toggenburg so unglaublich gewesen, wo der eine der Ältesten barfuß gekommen ist, zum Abendmahl verteilen. Das ist so im Appenzellerland, im Toggenburg, dass man barfuß läuft bis im Oktober. Oben Rollkragenpulli und ein Barfuß. Aber das ist wieder eine andere Kultur, oder? Das ist wieder anders. Damals war es ganz wichtig, Schuhe zu haben. Und wenn man keine Schuhe hatte, das ist, eben hat einem etwas gefehlt. Würde. Und Speise in Fülle, Musik und Tanz, der fröhliche Lärm von Fest, ist noch weit weg vom Haus zu hören. Interessant ist, wenn Jesus das Reich Gottes beschreibt, steht oft ein Fest im Mittelpunkt. Wie zum Beispiel das Hochzeitsmahl, wo ein König für seinen Sohn ausgerichtet hat. Aber viele haben kein Interesse daran gehabt. Sie sind mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt gewesen. Feiern gehört zum Reich Gottes. Gott bietet nicht nur Vergebung, Versöhnung und Heilung, sondern er will, dass die Gabe zu einer Quelle von der Freude werden, sich steigern und dass alle das erfahren. Und das ist die Freude von allen, die zum Reich Gottes gehören. Wirst du dich auch freuen? Freust du dich auch, dass du zum Reich Gottes gehörst? Es ist eine wichtige Frage, denn die Frage schüttelt ein bisschen an deinem Widerstand, ein Leben voller Freude führen zu wollen. Lustige Aussage, he? Offenbar haben wir so in uns drin den Widerstand, man möchte nicht ein Leben voller Freude führen. Irgendwie haben wir uns, oder habe ich mich daran gewöhnt, nein, ich glaube ich nicht so, mit Trübseligkeit zu leben. Und wir haben die Augen verloren, die Freude zu sehen und die Ohren verloren, die Fröhlichkeit zu hören, wo zu Gott gehört und wo in der verborgenen Winkel der Welt zu finden ist. Ja, ich weiß. Noch sind nicht alle bekehrt. Ich weiß es auch. Aber Gott freut sich über jeden, der heimkommt. Ja, ich weiß. Es gibt noch viel Schlimmes, viel Krieg, viel Seuche, viel Erdbeben, viel Verfolgung. Davon redet ja auch Jesus. Und doch, mitten in dieser Finsternis, können wir Gottes Freude erleben. Es ist die Freude von denen, die zum Haus Gottes gehören. Und diese Freude ist ein Merkmal von der Heiligen, von dir und von mir. Es ist die Freude, die an den Gesichtern abzulesen ist, manchmal von ganz Armen. Von Menschen, die von uns aus gesehen haben, keinen Grund zur Freude haben. Aber sie hören schon, wie die Musik und der Tanz von fern, von deinem Daheim. Sie hören es schon. Und wegen dem laufen sie auch durch das Leben. Nicht trübselig umeinander, sondern die Freude bestimmt schon heute ihr Leben. Eben, sie hören es schon. So wird es einmal sein, in der Vollkommenheit. Aber ich höre es schon. Es ist der Unterschied zu der zynischen Pessimisten, wo geradezu manchmal auf der Suche sind nach der Dunkelheit, nach finsteren Machenschaften. Und sie sehen dauernd drohende Gefahren, falsche Motive, geheime böse Pläne. Sie nennen Vertrauen naiv, sie nennen Fürsorglichkeit romantisch und sie nennen Vergebung sentimental. Sie grinsen über Begeisterung, sie verhöhnen religiöse Eifer und verachten charismatisches Verhalten. Aber wegen dem, dadurch, dass ihre Finsternis Gottes Freude abmacht, ruft sie nur noch mehr Finsternis hervor. Menschen, die Gottes Freude kennengelernt haben, lügnen nicht die Finsternis. Aber sie wollen nicht in dem Leben. Sie sagen, dass man dem Licht vertrauen kann und zeigen einander, wo das Licht aufleuchtet. Ich merke jetzt gerade, das ist fast ein bisschen theoretisch, oder? Aber wenn wir zum Beispiel einander teilgeben, wie Gott uns begleitet hat, wie Gott uns erhört hat, wie Gott gewirkt hat in unserem Leben, das ist es, wenn wir einander sagen, hey, einem Licht kann man mehr vertrauen als der Finsternis, die um uns herum ist. Versteht ihr es? So ist das gemeint. In jedem Augenblick vom Tag kann ich wählen zwischen Pessimismus und Freude. Und jetzt mein letzter Teil. Und das ist jetzt das andere, was ich gemeint habe. Ich komme langsam zum Schluss dieser Trilogie. Wir haben uns gefunden im jüngeren Sohn und im älteren Sohn. Wir haben uns entdeckt im Wunsch, nicht mehr beim Vater möchte sein, lieber ins ferne Land zu gehen, lieber andere Stimmen wenn, zu hören wollen. Wir haben uns entdeckt im älteren Sohn, im Dienst nach Pflicht, im Vergleichen, im verbitterten Leben. Und es ist doch so, oder? Du und ich, wir sind manchmal mehr, manchmal weniger ältere, jüngere Sohn. Ich nehme an, ihr würdet alle nicken. Je nachdem kennen wir das alles sehr gut. Wir haben alle irgendwelche Brüche. Die Söhne sind uns sehr nah. Aber wie ist das mit dem Vater? Möchtest du nicht auch gern wie der Vater sein? Möchtest du nicht nur der sein, wo vergeben worden ist, sondern auch der sein, wo anderen vergibt? Möchtest du nicht nur der sein, wo der Hai willkommen geheißen worden ist, sondern auch der sein, wo andere willkommen heisst? Möchtest du nicht nur der sein, wo Erbarmen empfängt, sondern auch der, wo Verbarmen gibt, Erbarmen anderen zuteil werden lässt und schenkt? Du sollst nicht immer nur Tochter oder Sohn sein. Das ist jetzt mein Appell an euch heute. Du sollst erwachsen werden, Vater oder Mutter sein. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist unser Jahreslos von diesem Jahr. Und ich habe den Eindruck, es ist die radikalste Aussage, die Jesus jemals gemacht hat. Ich bin dazu bestimmt, an die Stelle vom Vater zu treten und den anderen das Gleiche zu schenken, was du bekommen hast. Und ich muss auch meine Hände zum Segen ausstrecken für andere. Jesus redet mit dem Gleichnis zu Zöllner und Sünder, der steht ganz nah um ihn. Und er redet mit dem Gleichnis, Lukas 15, zu Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben ja seinen Umgang mit den Zöllner und Sünder immer kritisiert, oder Fresser und was weiß ich, was sie ihm alles gesagt haben. Jesus will deutlich machen, dass der Gott, von dem er redet, ein Gott vom Verbarmen ist, wo reumütige Sünder voller Freude in seinem Haus aufnimmt. Die Vaterschaft, die gefällt euch vielleicht nicht, die Vaterschaft hat nichts mit Macht zu tun, nichts mit Einfluss, nichts mit Kontrolle. Es ist eine Vaterschaft vom Verbarmen. Da musste ich wieder brüllen, weil ich kenne das alles, oder? Unser Streben nach Macht, nach Vergleichen, unsere Kontrolle. Ich kenne das alles so gut und ich hasse es, also nur mal das Wort hasse. Wir kennen doch das alles so gut, oder? Das ist in uns drin. Unsere Kirchen sind voll von älteren und jüngeren Söhnen und Töchtern. Und wir sollen aber werden wie der Vater. Und wie der Vater zu werden, ihm seine einzige Autorität, wo sie ist, mitleiden und erbarmen, ist ja, ich werde, wenn ich werden will wie der Vater, ich werde unzählige Tränen brüllen. Über das, was alles passiert auf dieser Welt. Über all die Ungerechtigkeit, über all die Menschen, die fortgegangen sind aus dem Haus, aus der Gemeinde, oder? Ich werde unzählige Tränen brüllen, im Gebet wahrscheinlich, über all das, was passiert. Weil das ist das Herz vom Vater. Und er ist bereit, jeden aufzunehmen, wie auch immer sein Weg war, und ihm von Herzen zu vergeben. Gottes Vergebung ist ohne Bedingung. Ja, wir hätten manchmal gern Krüch zum Grütz und auf der Knie will ich dich sehen und für was willst du Vergebung? Und so weiter. Wir kennen die Spiele alle, ich kenne die von daheim von meiner Mutter auch wunderbar. Vergebung ist weich. Vergibt er sicher nie. Und der Gott, der vergibt einfach ohne Bedingungen. Mit einem Herz restlos leer von Selbstsucht. Und der Vergebung ist der Weg. All die Gefühle, die in uns sind, die widerstreben dem, die eben wollen, dass der andere zu Kreuz kriecht und erst dann vergib ich ihm. Das ist ein Herz, das willkommen heisst, ohne irgendetwas zu erwarten. Der Paulus sagt, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Also es ist bequemer, der weggelaufene jüngere Sohn zu sein oder der verbitterte alte Sohn zu sein. Eben, ich habe es vorher schon mal gesagt, unsere Kirchen sind voll von denen. Aber all die brauchen einen Vater, der mit ausgestreckten Armen lebt und immer von der Sehnsucht beseelt ist, seine Hand auf die Schultern von seinen heimkehrenden Kindern ruhen zu lassen. Du sollst werden wie der Vater. Und das sage ich ganz bewusst auch all denen, die schon alt im Glauben geworden sind. Du sollst werden wie ein Vater. Wie ein Vater voll Erbarmen. Und das sage ich aber auch der Jungen. Weil es gibt Momente im Leben, da sind wir so nah beim Vater, wo man seine Eigenart, seine speziellen Charakterzüge, sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit aussenden. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Aber auch, das hat auch mit dem Alter zu tun. Kommen zum Schluss, ist mir noch in den Sinn gekommen. Du bist eine Gemeindemutter. Das habe ich immer wieder gehört in unserem Dienst. Und lange Zeit habe ich mich dagegen gewehrt. Heute und gerade nach dieser Trilogie nochmal von diesem Bild und diesem Gleichnis. Heute ist es mir eine Ehre, Gemeindemutter genannt zu werden oder Mutter im Glauben genannt zu werden. Aber das gilt nicht nur mir. Erwachsen werden im Glauben, und ihr wisst, dass mir das ein grosses Anliegen ist, erwachsen werden im Glauben heisst Vater und Mutter im Glauben werden. Immer bereit rauszugehen, entgegenzurennen, willkommen zu heißen, in die Arme schliessen, vergeben. Und daran sollen die Menschen uns erkennen. Amen.